Mein Thema heute Morgen, ausgehend von der BFP-Konferenz, die wir in der vergangenen Woche hatten, ist Gemeinde Jesu, ein Auslaufmodell. Das ist ja so die Frage, ist die Gemeinde wirklich ein aktuell relevant, um dieses Wort von heute Morgen, was du benutzt hast, Sven, aufzugreifen, eine aktuell relevante Einrichtung, etwas, was geschaffen worden ist von Gott, was eine Bedeutung hat, oder ist die Gemeinde eher ein Auslaufmodell? Mein Statement heute Morgen ist, vielleicht etwas ungewöhnlich, ja, die Gemeinde ist ein Auslaufmodell. Herzlich willkommen zum Auslaufmodell Gemeinde Jesu, und ich möchte auch heute Morgen sagen, die CGV in Velbert ist ein Auslaufmodell. Und wir wollen uns jetzt mal so diesem Thema ein wenig stellen, indem wir uns dem Wort Gottes zuwenden. Und zwar zunächst einmal aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8 bis 11. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr, während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten. Dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel auf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Lass uns miteinander beten. Lieber Herr, wir wollen dir danken. Wir wollen dir danken, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Wir wollen dir danken, dass der Heilige Geist in unserer Gemeinde wirksam ist, im Leben von Einzelnen total wirksam ist. Danke für diese wunderbaren Berichte, die wir heute Morgen gehört haben, wie du wirkst. Jesus, und wir beten, dass wir in dieser Kraft vorangehen, dass unsere Gemeinde ein Ort ist, wo die Kraft des Heiligen Geistes wirksam ist, in der Weise, wie du das verheißen hast. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Danke, Herr, wir nehmen das in Jesu Namen. Amen. Wo waren die Jünger, als diese Geschichte passiert ist? Sie waren auf dem Ölberg. Und ich will euch heute Morgen mit auf den Ölberg nehmen. Dort habe ich schon ganz häufig gestanden. Und ich freue mich darauf, dass wir im Herbst 2020 mit etlichen aus der Gemeinde dort sein werden und uns diesen Blick anschauen können, den ihr in wenigen Momenten auf dem Beamer sehen könnt. Ein Blick vom Ölberg runter auf die Stadt Jerusalem, die ein besonderer Ort der Offenbarung Gottes ist. Hier hat Gott Geschichte geschrieben, hier hat er gewirkt und hier hat er sich seinem Volk und der Menschheit offenbart. An dieser Stelle, oben auf dem Ölberg, habe ich schon mehrfach gestanden und diesen Blick, der sehr eindrücklich ist, genossen. Wenn man das nicht so kennt, dann hat man vielleicht nicht so ganz klare Vorstellungen davon, wie das denn so da in Jerusalem ist. Ich möchte euch das ein wenig zeigen. Man schaut hier vom Ölberg herunter und am Ölberg selbst ist ein jüdischer Friedhof, wo ganz viele Menschen begraben liegen, in jüdischer Tradition, so in kleinen Steinhäuschen oder wie man das nennen soll, Steinsärgen mit Platten obendrauf. Dort werden dann immer zum Gedenken Steine draufgelegt, könnt ihr das sehen. Ihr geht vom Ölberg runter in das Kidrontal. Das Kidrontal ist relativ tief gegenüber dem Ölberg. Und wenn ihr hier rechts zur Seite geht, dann kommt man dort in den Garten Gethsemane. Da hat Jesus gebetet. Da hat er mit seinen Jüngern gesprochen. Da haben sie viel Zeit miteinander verbracht. Da haben sie gute Erfahrungen gemacht. Und auch schon zur damaligen Zeit war dieser Tempelberg, der richtig imposant von der Größe ist, vorhanden. Hier ist die Al-Aqsa-Moschee, eine muslimische Gebetsstätte. Hier ist der Dome of the Rock, der Felsendom, der ja bekannt ist, auch eine muslimische Gebetsstätte. Und hier, ganz da hinten, da ist ein kleiner Platz, die sogenannte Westmauer. Wir sehen hier auf der Ostseite das sogenannte Goldene Tor. Das ist das einzige Tor der Stadtmauer in Jerusalem, durch das man auf den Tempelberg gehen konnte, muss man sagen. Denn dieses Tor wurde von Süleyman dem Prächtigen, einem türkischen Herrscher, zugemauert. Denn die Erwartung ist, wenn der Messias wiederkommt, dann würde er durch dieses Tor in die Stadt Jerusalem einziehen. Und um das zu verhindern, wurde dieses Tor, so sagt zumindest die Überlieferung, zugemauert. Hindert das Jesus an seinem Wirken? Ich denke nicht. Aber es ist doch sehr imposant, das Ganze zu sehen, vor allen Dingen auch die Dimension, also auch die Höhendimension. Jerusalem liegt ja so ziemlich am höchsten Punkt von Israel, nicht ganz, wenn man die Berge im Norden sieht, aber so im Land, also in beide Richtungen, sowohl zum Toten Meer runter als auch zum Mittelmeer geht es dann runter. Jerusalem liegt ungefähr 750 Meter über dem Meeresspiegel. Wir wissen, dass Salomo hier an dieser Stelle den Tempel gebaut hat, da wo heute dieser Dome of the Rock, der Felsendom steht. 2. Chronik 3, Vers 1 berichtet uns darüber, dass er das auf dem Berg Moria getan hat. Und dieser Berg Moria, das ist der heutige Tempelberg. Dort auf dem Berg Moria hat schon Abraham Gott erlebt, als er nämlich herausgefordert war und seinen Sohn opfern sollte. Das war der Berg Moria. Und dieser Berg ist in der Geschichte von Israel ein ganz wichtiger Berg. Hier hat Gott sich offenbart, hier hat sich die Herrlichkeit Gottes offenbart und hier ist auch die biblische Vision vom zukünftigen Tempel anzusiedeln. Die Bibel sagt ja, dass der Tempel wieder gebaut werden soll, der zukünftige Tempel. Und das Problem ist, dass an dieser Stelle, wo der Tempel eigentlich hingehört, dass dort jetzt dieser Felsendom steht. So, es ist eigentlich schon vorprogrammiert, dass es an dieser Stelle noch einmal zu einem großen Stress kommen wird und dass Konflikte sich hier noch mal neu austragen werden. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Es ist auch nicht klar, da sind die Bibelausleger sich unterschiedlicher Meinung, ob das dann in physikalischer Form wirklich hier an diesem Platz geschehen wird. Da gibt es Bibelausleger, die sagen, ja, das wird auf jeden Fall geschehen. Andere sagen, wir wissen das nicht so ganz genau, ob das bildlich gemeint ist oder ob das an anderer Stelle ist. Wir wollen zumindest mal schauen, was die Prophetie, der Prophet Hesekiel zu diesem Thema sagt. Er spricht auch von diesem Tempel. Und dazu wollen wir mal Hesekiel Kapitel 47, Vers 1 bis 3 anschauen. Hesekiel Kapitel 47 beschreibt uns die Vision von diesem zukünftigen Tempel. Wir müssen wissen, dass Hesekiel zu diesem Zeitpunkt nicht in Jerusalem war, sondern er befand sich in der Gefangenschaft und er hat eine Vision und wurde quasi von einem Engel, so beschreibt er das, mit auf eine Zeitreise genommen, um den zukünftigen Tempel zu sehen. Und es heißt hier, dann führte er mich zum Eingang des Tempels zurück und siehe, Wasser strömte unter der Tempelschwelle hervor nach Osten hin. denn die vordere Seite des Tempels schaute nach Osten hin. Wir werden gleich nochmal die Himmelsrichtung genau uns auf einer Karte anschauen. Das Wasser floss unterhalb der rechten Seite des Tempels herab, südlich vom Altar. Dann führte er mich durch das Nordtor hinaus und ließ mich außen herum zum äußeren Osttor gehen. Und siehe, das Wasser rieselte an der Südseite hervor. Der Mann ging nach Osten hinaus, mit der Messschnur in der Hand, maß 1000 Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis an die Knöchel. Halten wir mal bitte einige Fakten fest. Der Tempel steht auf dem Tempelberg. Er beschreibt die verschiedenen Tore, die Seiten des Tempels. Und er schaute vom Tempel nach Osten hin. Und das Wasser floss unterhalb der rechten Seite des Tempels herab, südlich vom Altar. Aber es floss in Richtung Osten. Eine interessante, sehr detaillierte Beschreibung, die hier der Prophet gibt. Und wir können uns vorstellen, dass der Prophet dann durch den Engel weitergeführt wurde und eine Messschnur in der Hand hatte, so modern würden wir sagen, ein Messstab. Er maß 1000 Ellen. Um es einfach zu halten, sagen wir, eine Elle ist 50 Zentimeter. Das stimmt nicht ganz, ist ein bisschen großzügig gerechnet. Das heißt, er hat sich etwa 500 Meter weit bewegt und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte bis an die Knöchel. Also nicht sehr tief, kann man sagen. Dieses prophetische Bild wollen wir mal im Hinterkopf behalten, wenn wir uns diese Bibelauslegung genauer anschauen. Vielleicht kannst du mal die Karte von Jerusalem jetzt einblenden. Ich habe die von OpenStreetMaps kopiert, um euch das ein bisschen zu zeigen, wie die Verhältnisse sind. Wir sehen auch die Größenverhältnisse. Hier ist der Tempelberg, hier ist die kleine Westmauer, der Gebetsplatz der Juden. Wir sehen überall, wo der Davidstern ist, das ist eine Moschee, das Kreuz sind eine Synagoge, entschuldigt bitte. Und hier, wo der Mond und der Stern ist, das ist eine Moschee und die Kirche, das sind christliche Kirchen. Hier ist das Kidron-Tal, das ist der Garten Gethsemane, das ist der Ölberg, den sehen wir hier. Und hier ist Süden, das geht also so nach unten runter. Hier ist die sogenannte Western Wall, die Westmauer, an der man heute betet. Das Wasser fließt aus dem Tempel hervor. Der Tempel ist hier anzusiedeln. Da hat er gestanden, beziehungsweise die Vision von dem Tempel geht auch in diese Richtung. Und jetzt schauen wir uns das, was wir vorhin auf dem Bild gesehen haben, noch einmal in einem Seitenschnitt an. Was ist das Problem? Das Wasser kommt aus dem Tempel hervor und fließt herunter, gemäß dieses Bildes, in das Tal hinein. Aber was haben wir da, was im Wege steht, damit es weiterfließen kann? Der Ölberg. Der Ölberg ist ein Berg, der in der Bibel sehr positiv beschrieben wird. Es ist ein Berg, wo wirklich Gottes Offenbarung geschieht, wo Jesus mit seinen Jüngern Zeit verbracht hat. Gute Erfahrungen, die sie gemacht haben. Der Ölberg steht für alte Erinnerungen, die die Jünger gemacht haben. Der Ölberg steht für positive Erfahrungen, für Segen, für Begegnung mit Gott. Wir sind Gott dankbar für alle alten Erinnerungen, die wir gemacht haben. Wir sind Gott dankbar für das Gute, was er uns gegeben hat. Aber manchmal stehen diese alten Erinnerungen im Wege, dass das Wasser fließen kann. Das Wasser soll weiter fließen. Was bedeutet es, dass das Wasser fließt? Die Gemeinde Jesu ist in der neutestamentlichen Übertragung vergleichbar mit dem Tempel unseres Herrn. Ein Ort der Offenbarung Gottes. Paulus sagt, ihr seid der Tempel Gottes. Und Gott möchte, dass unsere Gemeinde so ist wie der Tempel damals, von dem das Wasser fließt. Von dem das Wasser fließt in unsere Stadt hinein. Gemeinde Jesu, ein Auslaufmodell. Fließt das Wasser von unserer Gemeinde, fließt das Wasser von dir in unsere Stadt hinein. 111 Jahre, wir haben es gefeiert. 111 Jahre, viele Ölbergerfahrungen, viel Gutes, was Gott uns geschenkt hat. Aber wir wollen bei diesem Ölberg nicht stehen bleiben, ihr Lieben, sondern wir wollen, dass das Wasser Gottes in seiner Gegenwart fließt und dass es von unserer Gemeinde weiterfließt in die Stadt hinein, nach Felbert hinein. Läuft's bei euch? Wer ein bisschen mit der Jugendsprache vertraut ist, der weiß, dass diese Bezeichnung läuft's, na, läuft's, ein sehr modernes Wort ist. Wurde zum Jugendwort 2014 gewählt. Interessant, als ich in dieser Woche einige WhatsApps rumgeschickt habe, kam eine Rückmeldung aus der Gemeinde, läuft. Der wusste gar nichts davon, von dem Thema, mit dem wir uns gerade auch auf der Bundeskonferenz beschäftigt haben. Denn mit diesem Thema haben wir uns auf der Bundeskonferenz beschäftigt. Läuft's? Läuft's bei dir? Fließt etwas von dir? Wie ist es mit uns? Läuft's in unserer Gemeinde? Wir wollen, dass das Wasser fließt. Dass das Wasser von unserer Gemeinde fließt in unsere Stadt hinein. Und da, wo der Ölberg da ist und wo der Ölberg der guten Erfahrungen, so gut sie auch gewesen sind, ein wenig im Wege steht, da kommt eine andere Erfahrung hinein. Und diese andere Erfahrung, das ist unser Herr, der kommt. Im Propheten Sacharja ist beschrieben, wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Sacharja 14, 3 bis 9. Dann wird der Herr hinaufziehen und gegen diese Völker kämpfen, wie am Tag seines Kämpfens, am Tag der Schlacht. Seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Das ist die biblische Vision, dass Jesus wiederkommen wird. Und das haben wir ja vorhin in der Apostelgeschichte gelesen. Seine Füße werden sich auf den Ölberg setzen. Und was wird passieren? Der Ölberg wird sich spalten. Das wird eine praktische Bedeutung haben in der Zukunft. Aber lösen wir uns einmal von dieser praktischen Bedeutung, die es haben wird. Ich glaube daran, dass das so geschehen wird. Jesus wird wiederkommen. Er wird sichtbar wiederkommen. Alle Welt wird ihn sehen, heißt es. Das ist heute überhaupt kein Problem mehr mit unseren Nachrichtenmöglichkeiten, die wir haben, dass so etwas fast live übertragen werden könnte. Und alle bekommen es mit. Du siehst es auf deinem Handy oder wie auch immer. Hab deine eigenen Vorstellungen davon. Der Ölberg wird sich spalten. Du sagst, na, weiß ich nicht, ob ich das glauben soll. Ich glaube es. Die Bibel beschreibt es und so. Aber wir lösen uns davon und schauen diese geistliche Übertragung an. Die Bibel sagt, dass die Hälfte des Ölbergs nach Norden und die Hälfte nach Süden weichen wird. Und was wird entstehen? Es wird ein Weg entstehen. Ein Weg, wodurch das Wasser fließen kann. An jenem Tag, Vers 8, wird es sein, da wird aus Jerusalem lebendiges Wasser fließen. Eine Hälfte zum Meer im Osten hin und eine Hälfte zum Meer im Westen. Was ist das Meer im Osten und was ist das Meer im Westen? Können wir mal bitte die Karte von Israel haben, die ich eingefügt habe? Wer sich mit der Geografie von Israel auskennt, der sieht Jerusalem hier so ziemlich auf dem Bergkamm in der Mitte, 750 Höhenmeter hoch. Hier geht es zum Mittelmeer runter und hier geht es die 1 runter. Das ist eine gut ausgebaute vierspurige Straße. 1200 Höhenmeter runter zum Toten Meer. Wir haben diese Tour auch schon häufiger gemacht. Wie ist es dort? Es sieht dort nicht sehr besonders angenehm aus, denn es ist alles sehr unwirtliches Gelände. Es geht durch die Wüste. Und das wollen wir uns mal anschauen, wie das da aussieht. Totes Gelände, da ist nichts da, da wächst nichts, kaum etwas zumindest. Ihr seht da vereinzelte Sträucher. Wüste, das sind nicht nur irgendwelche Sandhügel oder so, sondern das ist teilweise Felsengestein, was da ist, wo sehr unwirtlich ist. Einige Beduinen leben dort. Und dann kommt man auf den Sea Level. Auch dort sind wir häufig angehalten. Hier seht ihr unsere Tochter und meine Frau auf dem Bild. Das ist Meereshöhe. Und man bewegt sich immer weiter nach unten. Aber man muss noch 400 Höhenmeter weiter herunterfahren, um letztendlich dann nach Jericho zu kommen. Und Jericho und das Tote Meer, das sind alles diese historischen Orte, sie liegen sehr tief. Das Tote Meer ist 432 oder 23 Meter unter dem Meeresspiegel. Keine Vegetation ist dort. Keine Vegetation? Etwas, was ich in den ersten Jahren nicht gesehen habe und was ich hier einmal aus dem fahrenden Bus heraus fotografiert habe, deswegen ist das Foto auch nicht so sonderlich prickelnd. Hier am Toten Meer, da, wo es total salzig ist, 30% Salz. Keine Fische leben dort im Meer. Wenn du dort schwimmst, kannst du Zeitung lesen und musst aufpassen, dass dir das Wasser nicht in die Augen kommt. Aber was hier entsteht, ist, in dieser unwirtlichen Gegend fängt an, etwas zu wachsen. Und zwar wild zu wachsen, nicht gepflanzt. Das ist ein Phänomen, was in der letzten Zeit beobachtet worden ist, was viele in großes Erstaunen versetzt hat. Ja, es gibt dort auch künstlich angelegte Gärten und alles Mögliche. Aber hier, da wächst etwas auf natürliche Weise und das beschreibt ein Stück weit die Möglichkeit und Realisierung der Vision, die uns vom Hesekiel hier beschrieben wird, und die Jesaja aufgreift. An jenem Tag wird Wasser fließen zum Meer hin im Westen, also zum Mittelmeer, und zum Osten, also in das Tote Meer hinein, in den Ort, wo Gericht gehalten worden ist. Sodom und Gomorra sind da anzusiedeln, als Feuer vom Himmel fiel und dieses ganze Gebiet zerstört worden ist. Es ist ein Ausdruck von Gericht, von negativen Dingen, die dort gelaufen sind. Aber Gott sagt, ich will das nicht tot lassen, sondern zum Ende hin soll Wasser fließen. Wenn Jesus wiederkommt, wird diese Realität noch einmal besonders sein und wirksam werden, das, was hier uns beschrieben wird, in äußerer Art und Weise. Wie das genau sein wird, keine Ahnung. Aber ich möchte mit euch auf die geistliche Auslegung heute Morgen kommen. Die Gemeinde ist ein Auslaufmodell. Von der Gemeinde läuft lebendiges Wasser aus und es strömt hinab in die Gebiete hinein, wo kein Leben da ist. Und das ist unser Auftrag, ihr Lieben, dass von uns Wasser ausfließt, dass das geistliche Leben aus unserer Gemeinde herausfließt und in unsere Stadt hineinkommt, in Orte, wo geistlich kein Leben da ist. Hesekiel 47, Abvers 4. Dann maß er wieder 1000 Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis zu den Knien. Darauf maß er wieder 1000 Ellen ab und ließ mich hindurchgehen. Das Wasser ging mir bis an die Hüften. Und er maß noch einmal 1000 Ellen ab. Da war es ein Fluss, den ich nicht mehr durchschreiten konnte. Das Wasser rieselt, es rinnt aus dem Heiligtum hervor. Das ist keine sprudelnde Quelle. Und so sind wirklich die meisten Quellen auch in echt. Es sind kleine Rinnsale. Wir empfinden vielleicht unsere persönliche Lebensquelle als ein kleines Rinnsal. Wir empfinden unsere Gemeinde manchmal vielleicht wie ein Rinnsal. Aber Gott macht etwas ganz Großes draus. Es wird ein großer Fluss daraus. Wenn wir sagen, wir suchen die Gegenwart Gottes, dass aus unserem Leben das Wasser des Lebens herausströmt. Und dann wird das Wasser tiefer. Es wird so tief, dass der Prophet darin schwimmen konnte. Er sagte zu mir, Vers 8, diese Wasser fließen hinaus in den östlichen Bezirk. Sie strömten in die Araber hinab und münden in das Meer. Was ist damit gemeint? Das Tote Meer. Es ist weit weg. Eigentlich ist das fast natürlich nicht möglich. Aber es würde bedeuten, dass große Wassermassen entstehen müssen, die dann auch in dieses Meer hineinfließen müssen. Wie das praktisch sein wird, keine Ahnung. Aber lass uns diese Vision vor Augen nehmen, was geistlich der Prophet zu uns als Gemeinde, zu uns als Bewegung sagt. Dass durch uns das Wasser fließt, dass durch uns der Heilige Geist fließt. Und wohin der Fluss gelangt, Vers 9. Da werden alle Lebewesen, alles, was sich regt, leben können. Es werden Bäume wachsen und es werden sehr viele Fische dort sein. Weil dieses Wasser dorthin kommt, werden sie gesund. Wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles am Leben. Von En-Gedi, das liegt am Toten Meer, bis En-Eglahim, das liegt im Süden des Toten Meeres, werden Fischer an ihm stehen und ihre Netze zum Trocknen ausbreiten. Hallo, was ist denn das? Totes Meer, Fische darin? Das geht doch überhaupt gar nicht. Ja, heute geht das nicht, da sind keine Fische drin. Aber Gott macht es. Da, wo unsere Möglichkeiten aufhören, Leute, da fangen Gottes Möglichkeiten nicht erst an, aber da gehen sie weiter. Da ist Gott noch lange nicht am Ende. Und diese Sicht des Glaubens, das verändert die Dinge. Wenn wir sagen, hey, was haben wir denn schon in den 111 Jahren hier bewegen können? Was wird die Zukunft bringen? Leute, wir glauben an einen großen Gott. Und dem vertrauen wir. Und von seinem Thron fließt Wasser. Und wenn wir in seiner Gegenwart leben, dann strömt von unserer Gemeinde Wasser aus. Wollt ihr dabei sein? Wollt ihr Teil dessen sein, dass ihr sagt, durch mein Leben soll das geschehen? Der Sigi hatte in dieser Woche in seiner Gebetszeit ein Bild, das ganz ähnlich ist. Er sah einen Strom, von dem auch einzelne Wasserkanäle ausgegangen sind, die mit Schleusen abgeriegelt waren. Und manche Schleusen waren verschlossen. Da wuchsen dann schon Bäume und Pflanzen drinne, aber sie wurden geöffnet und das Wasser strömte heraus. Aber das ist eine Erfahrung der Unsicherheit, so etwas zu tun, zu sagen, ja, ich will das Wasser fließen lassen. Und haben wir die Vision davon, dass auf dem See Genezareth, auf dem Toten Meer, dass da Fischerboote fahren? Fischerboote, die Netze auswerfen, sodass ein reicher Fischfang geschieht? Ich kann mir so etwas, bildlich gesprochen, auf dem Toten Meer von meiner Kenntnis dort nicht vorstellen. Aber bei Gott ist das möglich. Fischer sitzen am Rand und trocknen ihre Netze. So ist unser Gott, der seine Fischer aussendet, selbst da, wo wir denken, da ist totes Meer. Hey Leute, ist das eine Vision vor unseren Augen, wenn wir an unser Felbert denken? Danke, dass du uns da hineingeführt hast. Unser Herr hat uns hier als Gemeinde hineingeführt, dass wir so ein Fischerboot sind. Ein Fischerboot, wo wir vielleicht manches wie das tote Meer empfinden. Keine Fische da. Und Evangelisationsbemühungen ist nicht so einfach. Wir sind mit dieser Realität konfrontiert. Wir sagen, das geht nicht, schwierig. Aber unser Gott ist größer. Und unser Gott ist in der Lage dazu, dass wir als Gemeinde unsere Berufung als Fischerboot wahrnehmen. Ich lade euch ein, liebe Gemeinde, dass wir das gemeinsam tun, dass wir sagen, wir wollen uns neu dieser Berufung stellen. Denn unser Herr beruft uns dazu, nicht nur Schafstall zu sein. Ich habe euch diese Frage per WhatsApp etwas provokant in dieser Woche gestellt. Einige haben geantwortet darauf. Ich danke euch für eure Antworten. War sehr interessant, diese Antworten, die auch aus einzelnen Familien ganz unterschiedlich kamen. Papa hat gesagt, wir sind Fischerboot, eindeutig. Sohn hat gesagt, Schafstall können wir besser. Ich glaube, dass wir als CGV Schafstall sehr gut können. Da haben wir richtig gut was aufgebaut. Und das ist klasse, was da ist. Und einer hat geschrieben, wenn der Herr es schafft, aus einem Fisch ein Schaf zu machen, lässt er sich es wohl sicher nicht nehmen, aus einem Boot einen Stall zu machen und mit einem Stall fischen zu gehen. Das kann man fast einrahmen, ja? Danke, Stefan, für dieses nette Zitat. Glaubt ihr daran, dass wir nicht nur Schafstall hier sind, sondern dass wir Fischerboot sind? Es ist ja so kuschelig, wenn man sich gegenseitig die Haare kraulen kann, ja? Ich durfte gestern Emmas Haare mal ein bisschen anfassen. Ja? Das ist richtig so wie Schafwolle. Ja? Klasse sieht das. Ihr müsst das nachher unbedingt mal anschauen. Ja? Applaus für die Emma. Also das ist richtig gut. Das ist Schaf live. Oder manche von den Kindern, die dann an meinen Bart ein bisschen krabbeln wollen und streicheln wollen. Es ist schön, Schafstall zu haben. Aber manchmal, da sind auch einige Schafe da, die so ein bisschen die Hörner da haben und das tut dann auch manchmal weh. Aber liebe Gemeinde, darf ich euch einladen, dass wir uns neu dem stellen und sagen, wir wollen die Fischerboot-Mentalität ganz neu haben, dass wir ein echtes Auslaufmodell in Velbert sind. Ich wünsche mir, dass wir als Auslaufmodell bekannt sind, dass von uns etwas ausläuft. Und dass wir gemeinsam sagen, ja, wir wollen hier ein Fischernetz in unsere Stadt hineinlegen und auswerfen. Und ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam etwas tun jetzt zum Schluss, was wir auch auf unserer Bundeskonferenz getan haben. Leider habe ich kein schönes Dekonetz bekommen, aber das gefällt mir trotzdem gut, weil es ziemlich lang ist. Und ich lade euch ein, dass wir als Gemeinde sagen, komm, wir wollen neu dieses Fischernetz anpacken. Und wer möchte, darf jetzt hier mit zu mir nach vorne kommen. Und dann wollen wir mal versuchen, ob wir dieses Netz enttüdelt kriegen. Und ob wir es sortieren können. Und ihr dürft anpacken mit an diesem Netz. Und damit auch einen geistlichen Schritt gehen. Komm, Dieter, du bist sehr praktisch. Oder Helmer, helf mir mal bitte, das hier auszurollen. Wir wollen als Gemeinde sagen, wir wollen beten, dass wir so eine Fischermentalität neu bekommen. Und wir wollen damit auch verbinden, dass wir wirklich sagen, wir wollen da, wo es in unserer Gemeinde so Ölberge gibt, die richtig gut waren, aber wo der Herr einfach sagt, ich möchte diese Ölberge nehmen und ich möchte durch meine Gegenwart sie spalten und ja, sie beiseite räumen, dass wirklich Freiheit da ist und dass wir dem Auftrag unseres Herrn Folge leisten können. So, ihr merkt hier an diesem Netz, ihr kriegt das dahin, das noch auszutüdeln. Hier haben wir noch viel Platz. Wer möchte sagen, ich möchte mit an dieses Netz anfassen? Bitte komm mit nach vorne. Du drückst dadurch aus, dass du sagst, diese Gemeinde soll ein Fischerboot sein. Wir wollen dieses Netz auswerfen, dass das Evangelium verkündigt wird. Könnt ihr noch ein bisschen rumgerückt kommen? Wir brauchen noch mehr, die hier mit anpacken am Netz. Dass wir wirklich sagen können, wir stehen gemeinsam am Toten Meer. Wir trocknen das Netz miteinander und wir spannen es aus, dass Jesus unsere Gemeinde bauen kann, so wie er es möchte. Dass das Leben fließen kann hier in Velbert. Ihr Lieben, wir brauchen noch mehr Leute, die an die Netze mitkommen. Magst du noch mit nach vorne kommen? Vielleicht findest du das jetzt ein bisschen komisch, dass ich das mache. Aber ich glaube, es ist ein wirklich wichtiger Moment, dass wir das gemeinsam tun und dass wir gemeinsam das Netz halten. Denn unsere Stadt braucht uns als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, die durch die etwas geschieht in dieser Stadt. Halleluja. Ich möchte, dass wir proklamieren und bekennen. Ich möchte Reinhard bitten, dass du uns im Gebet leitest und dass wir gemeinsam, während wir dieses Netz halten, das so proklamieren. Ihr merkt, das ist nicht ganz so einfach, das Netz aufzuspannen. Es ist noch ein bisschen vertüdelt, aber es gibt noch viel Netz dort hinten. 10 Meter soll es lang sein. Reinhard, bitte leite uns im Gebet und bete auch dafür, dass heute Morgen wirklich Ölberge gespalten werden, wo die vor uns im Wege stehen, dass das Wasser fließen kann.
Ja, Herr, wir beten heute Morgen, dass dein Reich komme.
Ja.
Durch uns. Du hast uns hier hingestellt als Leuchtturm für Velbert und für die Region, Herr. Wir sind das Licht und das Salz dieser Welt, Herr, und wir werden das Salz nicht im Fass lassen und das Licht nicht unterm Scheffel stellen, sondern egal wie wir uns fühlen und wie die Erfahrung war, wollen wir uns neu wieder hinstellen und das Netz anpacken, Herr. Herr, und es braucht viele Menschen, damit viele Fische gefangen werden, damit sie uns nicht entgehen, Herr. Und so wollen wir, Herr, uns hineinbegeben, Jesus, als deine Erntearbeiter, als deine Partner in diesem Fischfang. Denn du hast noch viel Volk in dieser Stadt, Herr. Ja. Wir sind nicht zufrieden, Herr, dass hier bei uns jeder zweite Stuhl besetzt ist oder wie auch immer, Herr. Wir sind nicht zufrieden, Herr, dass wir Schafstall sind und das gut machen, sondern, Herr, wir haben auch den Auftrag, Fischerboot zu sein und anzupacken an den Netzen, Herr. Und darin liegt die große Freude, Herr, die du uns bereitgehalten hast, Herr, wenn wir Menschen aus der Finsternis reißen können. Wie auch immer wir das tun, Halleluja. Herr Jesus. Du hast dem einen den einen Auftrag gegeben, Herr, vielleicht auch selber zu reden. Der andere betet, der dritte, der trocknet die Netze, Herr. Aber wir wollen es gemeinsam tun, Herr. Halleluja, und wir proklamieren Jesus, das heute Morgen, Jesus, dass all die guten Dinge der Vergangenheit uns nicht im Weg stehen, Herr Jesus.
Ja,
und dass die Wärme und die Gemütlichkeit im Schafstall uns nicht abhalten, Herr Jesus, auch in deinem Auftrag mit dabei zu sein. Denn wir wollen dich nicht verpassen, Heiliger Geist. Wir wollen dein Wirken nicht verpassen, Heiliger Geist.
Halleluja.
Wir wollen uns nicht zurücklehnen, sondern wollen mit dir sein, da wo du bist. Und wir glauben, Herr, dass du in diesen letzten Tagen, bevor du wiederkommst, auch für uns als Leuchtturm wirklich viel, viel Gutes vorbereitet hast.
Ja,
gute Werke,
danke,
Herr. Gute Werke hast du vorbereitet, Herr, in denen wir gehen können. Wir müssen nicht unseren eigenen Aktivismus kreieren, sondern wir dürfen mit dir gehen in dem, was du vorbereitet hast, Herr. Diese Gemeinde, Herr, soll eine Muttergemeinde sein für viele, viele, Herr, viele, viele kleine Gemeinden, die
Halleluja.
Überall entstehen und die wachsen, Herr. Herr, wir wollen unser Licht nicht nur scheinen lassen,
Jesus,
sondern auch pflanzen, Herr, Pflanzungen des Herrn, dass in dieser ja doch wirklich salzigen, lebenstoten Umgebung hier, wo so wenig über dich gesprochen wird, dass auch hier, Jesus, dass auch hier in diesem Land, Herr, in Velbert und Umgebung viele Bäume stehen, die Frucht bringen und wir unser Licht scheinen lassen. Danke, Jesus, dass wir heute Morgen von dir herausgefordert worden sind und dass du uns auch deinen Heiligen Geist versprochen hast. Fülle uns neu und schenk uns kreative Ideen als Gemeinde, Herr, wie wir das umsetzen können. Wir danken dir für diese Botschaft, wir danken dir für diesen Morgen, Herr. Wir beten, dass es nicht nur Worte sind, sondern dass auch Taten folgen. Schenk uns dazu deine Gnade, Herr.
Ja, danke,
Halleluja,
Herr.
Amen.
Halleluja.
Amen.